wunderschönen guten Morgen. An diesem sonnigen, kalten Oktobermorgen. Geht's euch gut? Sehr gut sogar. Heieiei. Prima. Wir befinden uns mitten in dieser spannenden Serie der Gnadengaben. Die perfekte Serie, um deine Freunde mitzubringen. Und wenn du heute zum allerersten Mal hier bist und nach dieser Predigt wiederkommst, dann war definitiv Gott am Werk. Und du darfst dir nach dem Gottesdienst ein Willkommenspäckchen draußen am Infopoint abholen. Und du wirst noch mit einem, tosenden Applaus begrüßt. Du musst nur ganz kurz deine Hand hochheben. Was wir sehen. Da hinten, yes. Herzlich willkommen! Jawohl! Ich liebe den zweiten Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an euch. Aber irgendwie ist es alles etwas wacher. Vielleicht bin auch einfach ich wacher. Ich glaube, ihr seid wacher. Ich lese uns den Text aus 1. Korinther 12. Das ist die umfangreichste Auflistung der Gnadengaben, die wir in der Bibel finden. Es gibt eine kleine Auflistung in Römer 12 und eine Gnadengaben aufgelistet. Und den Text möchte ich uns gerne ab Vers 4 vorlesen. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Erwirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und wir Menschen, wir denken ja gern in Kategorien, in Schubladen. Dann können wir Dinge uns einfach besser merken. Und so die gängigste Kategorisierung der Gnadengaben, ihr findet sie hier auf der Folie, sind einmal die Gaben, die mit Sprache oder Äußerung zu tun haben. Das ist die Gabe der Prophetie, über die hat Peter gepredigt. Die Zungenrede und die Auslegung, da hat Thilo letzte Woche drüber gesprochen. Dann gibt es die Gnadengaben der Offenbarung. Das Wort der Weisheit, der Erkenntnis oder der Geisterunterscheidung und die Gaben der Kraftwirkungen. Da findet sich Glaube, Heilungen und Wunderwirkungen wieder. Wenn du dir eine aussuchen dürftest, so, welche wäre es? Alle zusammen, so der Klassiker. Geht mir genauso, am liebsten alle. Aber wisst ihr, das wird nicht passieren. Weil Gott möchte nicht einen Einzelnen, sondern er möchte uns alle gebrauchen. Und vor allem wünscht er sich auch, dass wir uns gegenseitig brauchen. Deswegen heißt es hier immer wieder, einem anderen schenkt er diese Gabe, einem anderen schenkt er diese Gabe. Und heute Morgen geht's so ein bisschen um die exotischen Gaben, okay? Die etwas raren Gaben, die wir nicht so häufig oder vielleicht noch nie erlebt haben. Es geht heute Morgen um diese rechte Spalte der Kraftwirkungen. Ja, da hat sich die Agape gedacht, lassen wir mal einen absoluten Experten zu dem Thema sprechen. Ah, es gibt keinen. Janis, mach du das. Ich gebe mein Bestes. Ich hab diese Gaben nicht, noch nicht. Aber als ich ein kleiner Junge war, habe ich mal für Migräne von meinem Papa gebetet und von einer Sekunde auf die nächsten wurde er wieder gesund. Seitdem verlief meine Heilungsgabenkarriere etwas schleppend. Glaube, ich habe seitdem mehr kaputt gemacht als wieder gesund. Auf jeden Fall mehr Knochen gebrochen als wieder ganz gemacht. Einmal war eine Arbeitskollegin von mir hat geheiratet, also sie war die Braut, und die Mutter der Braut, der ging es richtig schlecht am Tag der Hochzeit. Kreislaufschwierigkeiten und Schmerzen gehabt und so Wasser in den Beinen, dass sie gar nicht stehen konnte. Und da war so eine richtige Menschentraube um sie außenrum, weil die, die Mutter der Braut, so die zweitwichtigste Person an der Hochzeit. Und dann stehe ich dann so dort mit meinem alkoholfreien Sekt. Und dann redet der Heilige Geist zu mir: Geh hin und bete mit dieser Frau. Und weißt du, wenn du ein Weilchen mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du genau, umso länger du wartest, umso schlimmer wird's. Deswegen sei lieber frühzeitig gehorsam. Und ich habe mir gedacht, alright, gar nicht drüber nachdenken, ist immer das Beste, einfach so losgehen, den ersten Schritt machen. Und ich bin hingegangen und ich habe der Frau die Hände aufgelegt und habe für sie gebetet. Wahre Geschichte? Halbe Stunde später kam der Krankenwagen, weil die fast gestorben wäre. Braucht jemand von euch Gebet? Also, ich bin mir sicher, dass ich im Willen Gottes gehandelt habe. Und die Bibel sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viele, wenn es ernstlich ist. Vielleicht hat es an Gerechten gescheitert, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich hatte an dem Abend richtig tolle Gespräche mit den Leuten aufgrund von diesem Gebet und konnte Zeugnis sein. Vielleicht wäre auch Schlimmeres passiert. Vielleicht wollte Gott mich auch einfach nur prüfen. Oder reinreiten, keine Ahnung. Wir werden es im Himmel erfahren. Aber offensichtlich habe ich diese Gaben nicht, aber ich will mich bemühen, sauber darüber zu lehren und habe den aufrichtigen Wunsch, dass wir diese Gnadengaben wieder neu entdecken. Zuvor vier wichtige Erinnerungen. Seid ihr dabei? Die Wiederholung ist die Mutter des Studierens. Kevin, die nächste Folie mit den Kreisen. Die erste Erinnerung: Die Früchte des Heiligen Geistes, gemäß dem Galaterbrief, sind Charakter, den der Heilige Geist in uns hervorbringt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist die Basis. Und das ist das Wichtigste. Okay? Und die Gaben des Heiligen Geistes sind Kraftwirkungen. Da ist immer eine Manifestation, ein Sichtbarwerden der Kraft Gottes, die damit einhergeht. Charakter siehst du nicht. Die Kraft siehst du schon. Und ihr Lieben, wir brauchen beides. Kraftloser Charakter bewirkt nur wenig und charakterlose Kraft verletzt oder zerstört. Deswegen nicht entweder oder Früchte oder Gaben, sondern sowohl als auch Früchte und Gaben. Gott möchte in dir wirken, er möchte die Früchte des Heiligen Geistes heranreifen lassen und er möchte durch dich wirken. Durch die Gaben des Heiligen Geistes. Die zweite Erinnerung: Es geht bei dem Einsatz der Gnadengaben immer um die Ehre Gottes und die Erbauung der ganzen Gemeinde. Das ist unser Prüfstein. Okay? Darum soll es immer gehen. Es muss unser Motiv Nummer eins sein. Es geht nicht darum, dass irgendjemand groß rauskommt oder um irgendeine Show oder einen Wettbewerb zwischen Gemeinden oder einfach nur ein Marketingkonzept. So, wir haben die schönsten Flyer. Ha, wir können Zungensprache auslegen. Es geht um den Nutzen und die Erbauung der ganzen Gemeinde. Die dritte Erinnerung: Die Gaben des Heiligen Geistes werden durch den Heiligen Geist geschenkt. Du kannst sie dir nicht verdienen, du kannst sie dir nicht erarbeiten. Es sind Geschenke. Und es steht in der Bibel, der Heilige Geist teilt sie aus, wie er will. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Das heißt nicht, wie Jesus will oder wie der Vater will, sondern da steht, wie er will. Was wiederum bedeutet, dass der Heilige Geist einen eigenen Wille hat. Was bedeutet, dass der Heilige Geist keine mysteriöse Kraft, sondern eine Person ist? Was bedeutet, dass du eine lebendige Beziehung auch mit dem Heiligen Geist führen kannst? So viel am Rande. Die vierte Erinnerung, 1. Korinther 12, Vers 31, strebt aber eifrig. Wer soll nach den Gnadengaben eifrig streben? Das bedeutet kein Stoßgebet einmal im Monat. Das bedeutet auch nicht nur dann, wenn wir gerade eine Serie darüber haben, sondern es bedeutet, Gott zu bitten und zu nerven und ihn zu fragen, bis er seine Hand öffnet. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam diese drei Gaben der rechten Spalte, der Kraftwirkung an. Ich kann jede aufgrund der Zeit nur anschneiden. Aber wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann habe ich einen Buchtipp für dich. Okay, Buchtipp. Geistesgaben in Lehre und Praxis von unserem Altpräses Reinhold Ulonska. Klassiker mittlerweile geworden, sauber studiert und fundiert, sehr spannend geschrieben. Danke Opa fürs Ausleihen. Es bleibt bei mir in meiner Bücherei. Absoluter Buchtipp, okay? Unbezahlte Werbung. Ich bin nicht gesponsert von Reinhold Ulonska. Ich wäre es gern, aber ich bin es nicht. Die Gabe des Glaubens. Starten wir damit, okay? Glaube kennen wir, oder? Also Glaube, das ist eigentlich so die Basis. Aber trotzdem ein paar Gedanken vorweg, weil ich glaube, wir haben in unserer Zeit den Begriff des Glaubens verwässert. Ich glaube, morgen gibt es schönes Wetter. Wir setzen Glauben mit Hoffnung gleich. Aber wir müssen verstehen, Hoffen und Glauben ist nicht das Gleiche. Hoffnung bezieht sich immer auf die Zukunft. Glaube bezieht sich auf das Hier und Jetzt. Der Glaube holt die Hoffnung der Zukunft in die Gegenwart. Ich erkläre es dir, Hebräer 11, die gängigste Definition von Glauben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch den Glauben ist das, was geschehen soll, schon jetzt da, als wäre es physisch unter uns. Hier steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Das Wort, was hier im griechischen Urtext steht, heißt Hypostasis. Ich kann kein Griechisch, aber ich habe einen griechischen Vornamen, deswegen vertraut mir. Hypostasis. Und dieses Wort bedeutet übersetzt, das, was sich unter etwas befindet oder auch Substanz. Das heißt, du kannst hier sagen, es ist aber der Glaube die Substanz dessen, auf das man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Deshalb sagt Jesus in Markus 11, Vers 24, darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Jawohl, ihr seid Bibelkenner. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Der Glaube bezieht sich auf das Hier und Jetzt. So viel als Vorbemerkung. Und es gibt verschiedene Arten von Glauben. So, Glaube ist einmal basic, der Schlüssel zur Errettung. Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden und wenn wir daran glauben, sind wir errettet. Das ist der Heilsglaube. Er bedeutet zu vertrauen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder Römer 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Der Heilsglaube. Und Glaube kann auch eine Frucht des Heiligen Geistes sein. Ist auch in der Aufzählung von Galater mit aufgeführt. 9 Gnadengaben, 9 Früchte. Schon mal aufgefallen? Mir auch erst diese Woche. Der Heilige Geist wirkt die Früchte des Heiligen Geistes in uns. Er wirkt Glauben in uns. Er lässt Glauben in uns heranreifen. Und dann, und da wären wir beim Thema, Glaube kann auch eine Gabe des Heiligen Geistes sein. Was ist der Unterschied von dieser Glaubensgabe zu dem Heilsglauben und Glauben als Frucht? Es gibt zwei markante Unterschiede. Der erste Unterschied ist der, es ist nicht dein Glaube, sondern ein Glaube wird dir von Gott geschenkt. Das heißt, es ist eigentlich ist es sein Glaube in diesem Moment. Und das zweite ist, diese Gabe des Glaubens wird immer sichtbar. Es ist immer eine Kraftwirkung. Da passiert etwas. Es geht zu 99% mit Wunder einher. Es ist eine Manifestation des Heiligen Geistes. Und es ist kein Glaube aus dir selbst, sondern Gott wirkt hier souverän und übernatürlich. Gott schenkt in einer bestimmten Situation einen mutigen, wunderwirkenden Glauben, der ihn ehrt und die Gemeinde von Jesus erbaut. Und dieser Glaube bei der Gabe des Glaubens wird einer Person in einer bestimmten Situation durch den Heiligen Geist gegeben. Und dann bist es eigentlich nicht mehr du, der glaubt, sondern der Heilige Geist in dir. Und dieser Glaube, der in dir geglaubt wird, überglaubt all deinen Kleinglauben. Wie oft kann man Glauben in einem Satz sagen? Und deine Angst und deine natürlichen Zweifel. Es ist ein unerschütterliches Vertrauen und Rechnen mit Gott, das von außen absolut bescheuert aussieht und waghalsig und unlogisch. Es ist ein Glaube, der Berge versetzt. Beispiele aus der Bibel. Ich glaube, Josua, als er mit seinen Jungs um Jericho gelaufen ist, 7 Tage in Folge, ich glaube, Josua hat in diesem Moment die Gabe des Glaubens. Er hat unerschütterlich damit gerechnet, dass Gott zu seinem Wort steht und dass diese Festungen einfallen. Ich glaube, aus seinem eigenen Glauben heraus hätte er vielleicht eine Runde durchgehalten. Und dann wäre er zusammengeknickt. Petrus, der zu Jesus aufs Wasser steigt, in ihm macht sich plötzlich Glauben breit. Und dann fängt er an, sich selbst wieder ins Spiel zu bringen. Ich glaube, Reinhard Bonnke, kennt ihr Reinhard Bonnke? Ich glaube, es war ein Mann, der die Gabe des Glaubens hatte. Ein Mann mit der Vision, Afrika shall be saved. Ein Mann und ein Kontinent? Reinhard, komm mal runter. Das ergibt keinen Sinn. Bleib mal auf dem Teppich. Aber er hatte diese Gabe des Glaubens. Und Millionen von Menschen haben Jesus als ihren Erretter angenommen durch seinen Dienst. Oder ein fiktives Beispiel. Stell dir vor, du bist eine zaghafte Persönlichkeit, die ab und zu mal zweifelt. Und dann schlenderst du durch die Stadt und dann siehst du ein Gebäude zu verkaufen. Wunderschönes, großes Gebäude. Wert 5 Millionen. Und Gott spricht zu dir, kauf dieses Gebäude für die Gemeinde. By the way, du hast keine 5 Millionen, okay? In dieser Geschichte, vielleicht in echt schon, aber jetzt nicht. Und in dir macht sich in diesem Moment ein unerschütterlicher Glauben breit. Und du unterschreibst und kaufst dieses Gebäude. Und alle Menschen um dich außenrum. Deine Mutter fleht dich an. Bist du bescheuert? Du gehst in die private Insolvenz. Das ist dumm, das ist leichtsinnig, das kann nicht Gott sein. Aber du lässt dich nicht abirren. Und Gott bestätigt sein Reden und er schenkt dieses Geld. Und die Gemeinde hat ein neues Gebäude und der Glaube von Allah wird auf wundersame Weise gestärkt und ermutigt. Das wäre ein Beispiel für die Gabe des Glaubens, okay? Achte mal auf Gebäude, wenn du unterwegs bist. Aber schau dir lieber kleinere am Anfang mal an zum Üben. Die Definition Gabe des Glaubens. Ich habe es probiert zu definieren, okay? Es ist meine eigene Definition, also du brauchst sie nicht unbedingt auswendig lernen. Aber ich finde sie schon ziemlich gut. Du kannst nur ein bisschen mit mir dran feilen. Gabe des Glaubens. Vom Heiligen Geist situationsbedingt geschenkter Glaube in einem ungewöhnlichen Maße, der unerschütterlich mit dem Eingreifen Gottes rechnet. Gott in der Folge den Glauben wundersam bestätigt, wodurch Jesus die Ehre bekommt und die Gemeinde von Jesus erbaut wird. Ich bete schon ein Weilchen für die Gabe des Glaubens. Ich finde sie am coolsten. Ich habe sie noch nicht bekommen. Vielleicht, weil ich nicht genug danach eifer oder weil ich noch zu unreif bin. Der Herr wird schon wissen, warum. Dann kommen als nächstes die Gaben der Heilungen. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Wichtige Vorbemerkung. Gaben und Heilungen stehen hier auch im Urtext in der Mehrzahl. Die Gnadengaben der Heilungen. Es gibt nicht die Gabe der Heilung. Später mehr dazu. Noch eine wichtige Vorbemerkung. Wenn das Neue Testament von Krankheit spricht, dann geht es nicht nur um körperliche Leiden. Okay? Gott ist nicht auf 2, 3 Spezialgebiete reduziert, wie so ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, sondern Gott hat die Gesundheit des ganzen Menschen im Sinne. Wenn das Neue Testament davon spricht, dass ein Mensch gesund ist, dann ist damit Krankheit gemeint, aber auch Gebrechlichkeit und auch seelische Leiden. Psychische Erkrankungen, Depressionen, alles, was krank ist, ist seiner Herrschaft unterstellt. Das ist absolut revolutionär. Pass auf, Jakobus 5, Vers 15. Eine Entdeckung, die ich diese Woche gemacht habe. Da heißt es, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünde begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Und dieser Begriff, der hier im Griechischen für Kranken steht, kamnein, bedeutet wörtlich übersetzt den seelisch Ermatteten. Dem psychisch Kranken. Früher, wir alle wissen das noch, Depression, der ist einfach nur faul. Oder Lustlosigkeit, so wurde es abgetan. Das wurde überhaupt nicht als Krankheitsbild verstanden. Erst Ende des 20. Jahrhunderts wurden psychische Erkrankungen zu richtigen Krankheiten. Im Neuen Testament, ihr Lieben, schon vor über 2000 Jahren. Das Neue Testament nimmt psychische Erkrankungen absolut ernst. Eine weitere Grundfeststellung, Errettung ist wichtiger als Gesundheit. Das Erlösungswerk von Jesus hat unsere Errettung im Zentrum, aber Jesus hat auch unsere Krankheit und Gebrechlichkeit am Kreuz von Golgatha getragen. In seinen Wunden sind wir geheilt. Und wenn wir in sein Wort schauen, dann gibt es mehrere göttliche Wege zur Heilung. Und ich will die kurz anreißen, okay? Das ist wichtig. Ich rede nicht heute Morgen nicht von Ärzten oder unserem Gesundheitssystem. Das ist auch, glaube ich, wirklich Gott gegeben, in was für einem Land wir leben. Aber heute geht es um göttliche, übernatürliche Heilung, okay? Die Bibel kennt mehrere Wege. Einmal die Heilung als mitfolgendes Zeichen bei der Verkündigung. Jesus predigt, er macht Menschen gesund. Das zieht sich durch die Bibel und auch durch die Geschichte, als Teil der Verkündigung, dass Leute gesund werden. Der zweite Weg, durch Glauben des Kranken. Wenn der Kranke entsprechenden Glauben hat, dann brauchst du keine Gnadengaben der Heilung, wenn du mit ihm betest. Der dritte Weg, Fürbitte. Fürbitte bedeutet, sich unter die Not des anderen zu stellen, für ihn einzutreten. Leid und Schmerz des anderen zu dem eigenen Schmerz und zu dem eigenen Leid machen. Und in dem, ich glaub, das ist ein Schlüssel, warum bei uns so wenig passiert. Wenn Jesus unterwegs war und er mit Menschen gebetet hat und sie geheilt hat, dann hat er es nicht gemacht, weil er wusste, oh, dann kommen ganz viele Leute und schauen mich an. Er hat es nicht gemacht, weil er wusste, das ist einfach Entertainment oder ein Publikummagnet. Er hat die Leute geheilt, weil er Mitleid mit ihnen hatte. Weil er sie geliebt hat. Weil er nicht mit ansehen konnte, wie sie gelitten haben. Und ihr Lieben, wenn wir beten, dann sollten wir, das predige ich vor allem auch zu mir selbst, wieder Mitleid für den anderen zu haben. Das Leid des anderen zu seinem eigenen zu machen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, der Fürbitte wirklich Kraft verleiht. Mitleid und Glaube Hand in Hand. Und dieser Glaube an Gesundheit ehrt Gott, auch wenn Gott das Gebet nicht immer erhört. Und wir wissen, dass Gott nicht jedes Gebet erhört. Wichtig ist aber, dass wir den Glauben behalten, auch wenn wir nicht gesund werden. Und wenn wir für Kranke beten, dann lasst uns damit rechnen, dass Gott eingreift. Und ihr Lieben, wie oft rechnen wir nicht damit? Wir sind zu augenscheinlichen Profi-Christen geworden. Und wir gehen hin und sagen, Herr, bitte heil sie, wenn du willst. Wenn es dein Wille ist, dann kannst du sie gesund machen. Weißt du was? Wir kaschieren unseren Kleinglauben durch scheinheilige Floskeln. Wir rechnen nicht damit. Herr, aber nur wenn du willst. Wir sollen beten, dass die Person gesund wird. Punkt. Und das sollen wir glauben. Und wir sollen damit rechnen, dass Gott eingreift. Und wenn Gott nicht eingreift, dann haben wir im Glauben keinen Schiffbruch erlitten, sondern dann ehrt ihn dieser Glaube unermesslich. Reinhold Olonska sagt, wenn ich einmal krank sein sollte, will ich glauben, dass der Herr mich heilt, auch wenn ich in diesem Glauben sterbe. Es ist mir lieber im Glauben an die Macht des Herrn zu sterben, als ihn durch Unglauben zu verunehren. Opa, das wurde mir richtig groß, als wir für Oma gebetet haben. Dein Glaube hat Gott aufs Äußerste geehrt und er schätzt ihn wert heute Morgen. Und er war keine Sekunde falsch. Du hast auch nicht falsch gehört. Danke, dass du bis zur letzten Sekunde geglaubt hast, auch wenn ich es nicht getan habe. Der vierte Weg, die Ältesten rufen. Jakobus 5, Vers 13, wir sollen die Ältesten rufen, sie kommen und beten und salben mit Öl. Das ist die Hausapotheke der Gemeinde, ihr Lieben. Die Hausapotheke der Gemeinde. Du darfst die Ältesten anrufen und sie kommen vorbei und sie beten mit dir und Gott wird sie zu seinem Wort stellen. Und deswegen, ihr Lieben, brauchen wir nicht den Männern Gottes mit den Gaben der Heilung hinterherrennen, weil Gott will, dass wir seine Herrlichkeit in der Ortsgemeinde erfahren. Und er hat so viele Wege, wie wir übernatürlich gesund werden können. Der fünfte Weg, Handauflegung. Markus 16, Vers 18, bete für die Kranken, legt ihnen die Hände auf und es wird besser werden. Und ein Weg von vielen, die Gnadengaben der Heilungen. Klassisches Beispiel, wo wir die Gnadengaben der Heilung in der Bibel sehen. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus und Johannes sind unterwegs. Sie gehen wie jeden Tag in den Tempel und dann sitzt da ein Lahmer und bettelt um Almosen. Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus Nazareth, steh auf und geh. Und er packt ihn an der Hand und richtet ihn auf. Und seine Knöchel werden fest. Klassisches Beispiel für die Gnadengaben der Heilungen. Keine Fürbitte. Steh auf im Namen von Jesus. Hatte der Kranke Glauben in dem Moment? Der wurde überrannt. Der hat gar nicht damit gerechnet. Der wollte Kohle haben. Und das, ihr Lieben, ist der große Unterschied. Bei den Gnadengaben der Heilung spielt keine Rolle, ob der Kranke glaubt oder nicht. Gnadengaben der Heilung. Warum steht es in der Mehrzahl? Ich habe es vorhin angesprochen. Der Dienst wird von Mal zu Mal neu gegeben. Du kannst nicht die Gabe der Heilung haben und dann rumrennen und jeden gesund machen. Du kannst immer in Zungen reden, aber du kannst nicht jeden gesund machen. Und ein Mann, hat irgendjemand von euch ein Taschentuch? Das wäre mega cool, danke. Ein Mann, der diese Gabe offensichtlich hatte, war Smith Wigglesworth. Danke, Mama. Smith Wigglesworth. Und Smith Wigglesworth hat Folgendes gesagt, wenn diese Gnadengabe der Heilung zu tragen kam. Könntest du es kurz vorlesen? Ich habe es hier rot markiert. Gelb? Genau, ab da.
Hier hat mir das Zeugnis von Smith Wigglesworth sehr geholfen. Er war einer, der diese Gaben hatte. Er berichtet, dass er jedes Mal, wenn er mit einer dieser Gaben handeln sollte, durch Inspiration einen ganz bestimmten Impuls bekam. Aufgrund dieses Impulses hat er dann gehandelt. Dann konnte er auch sagen, im Namen Jesus, steh auf und wandle. Er hat dann nicht mit den Kranken gebetet, sondern ihnen in der Vollmacht des Namens Jesus die Heilung zugerufen. Sie sprangen auf und waren geheilt. Wenn er aber diesen Impuls nicht hatte, dann tat er den Dienst der segnenden Fürbitte. Auch da sind Heilungen geschehen. Aber er wusste, dass das ein ganz anderer Dienst war. Es ist zum Beispiel nicht möglich, dass jemand, der Charismen der Heilungen hat, etwa in ein Krankenhaus gehen und sämtlichen Kranken sagen kann, steh auf, geht hinaus, ihr seid gesund. Nein, der Mensch, der diese Gaben hat, bleibt stets von der jeweiligen Inspiration des Heiligen Geistes abhängig. Im tiefsten Grunde ist es so, dass jeweils neu die Heilungen mit dem bevollmächtigten Auftrag gegeben wird. Darum der doppelte Plural.
Danke, Mami. Unabhängig vom Glauben des Kranken und doppelte Mehrzahl, weil dieser Dienst immer wieder neu von Gott gegeben wird. Und wenn du diese Gabe hast, dann musst du Hand in Hand mit dem Heiligen Geist unterwegs sein und auf sein Reden hören. Okay? Gabe der Wunderwirkungen, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkung von Wunderkräften. Ich habe euch gesagt, heute Morgen ist es exotisch. Hier fällt wieder auf Wirkungen und Wunderkräfte stehen im Plural. Es gibt nicht die Gabe des Wundertuns. Und es steht erneut im Plural, weil es keinen Katalog gibt. Es gibt nicht die 5 Wunder, die Gott tun kann. Okay? Gott ist nicht auf irgendetwas begrenzt. Gott ist kein Beamter. Gott sei Dank. Der da so, oh, ich wollte gerade was tun, was die Menschheit noch nie gesehen hat, aber ich darf es nicht. Wunderverordnung, Anlage B14. Ist es leider nicht aufgelistet. So, Gott hat keine Grenzen. Und ihr Lieben, jetzt pass auf, wenn in der Gegenwart Gottes etwas passiert, das du nicht kennst und das du vielleicht sogar komisch findest, pass auf, es kann trotzdem Gott sein, der wirkt. In der Bibel sind viele krasse Wunder und übernatürliche Dinge, die uns absolut seltsam erscheinen würden, wenn wir sie heute Morgen unter uns erleben. Menschen fallen in der Gegenwart Gottes zu Boden. Die Gegenwart Gottes wird sichtbar wie Nebel und leuchtet. Flammenzungen auf Köpfen. Manche sind gestorben in der Gegenwart Gottes. Manche sind wieder auferstanden, manche nicht. Manche wurden weggebeamt. Richtig krasse Sachen. Aber es gibt keinen Katalog. Der Prüfstein, wenn Wunder geschehen, ist das Wort Gottes. Aber, Gott ist nicht auf das begrenzt, was er schon getan hat. Am Ende vom Johannesevangelium sagt Johannes, dass alle Bücher dieser Welt nicht fassen würden, was Jesus getan hat. Hat da schon mal drüber nachgedacht? So, Jesus hat viel getan, von dem wir noch gar keine Ahnung haben. Apostelgeschichte heißt es geschahen ungewöhnliche Wunder durch die Hände der Apostel. Die waren ungewöhnlich, weil die Leute sie noch nicht kannten. Und ihr Lieben, es geht nicht um Sensationsgier, es geht auch nicht um Entertainment, aber ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir sollen prüfen, das ist gut. Und wir dürfen auch kritisch sein, aber sei langsam zu richten. Wer sind wir zu behaupten, das kann auf keinen Fall Gott sein. Das kann auf keinen Fall Gott sein. Und was ist, wenn doch? Dann schreibst du das Wirken des Heiligen Geistes dem Teufel zu? Kann man machen? Sollte man aber nicht. Wir sollen prüfen. Denn aufgepasst, der Teufel kann auch Wunder tun. Er ist ein fieser Nachmacher. Er macht alles nach, was Gott macht, aber in schlecht. Überleg mal, Altes Testament Ägypten. Mose kommt und macht Wunder und dann kommen diese 2 Hanseln da. Jannes und Jambres oder wie die heißen. Mich ärgert es, dass er so ähnlich heißt wie ich. Und dann machen die auch Wunder, aber immer so in schlecht. So die Schlange von Mose frisst die anderen einfach auf. Ihr Lieben, der Teufel kann auch Wunder tun. Und deswegen dürfen wir uns von Wundern nicht verführen lassen. Pass auf, was ist der Prüfstein Nummer 1? Der Prüfstein Nummer 1, wenn die Lehre stimmt, wenn Jesus im Zentrum steht, wenn er die Ehre bekommt und die Gemeinde von Jesus gestärkt wird, dann ist es Gott, der wirkt. Auch wenn du es vielleicht komisch findest. Es muss immer zu Gott führen. Und nicht zu Menschen, die die Blicke der Leute auf sich ziehen. Es muss zu Gott führen. Es muss die Gemeinde von Jesus erbauen. Und es geht zu 99% Hand in Hand mit der Verkündigung des Evangeliums von Jesus. Hebräer 2, Vers 4. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, zu der Predigt dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Beispiel für die Gaben der Wunderwirkung. Totenauferweckung. Klassisches Beispiel. Da brauchst du keine Gaben der Heilung mehr. Für Heilung ist es zu spät, so derjenige ist tot. Die Befreiungsdienste. Dämonenaustreibung, Befreiung von Gebundenheiten. aber auch Schöpfungs- und Naturwunder. Jesus stillt den Sturm. Fische und Brot werden vermehrt. Wasser wird zu Wein. Bei Josua lässt Gott die Sonne am Himmel stehen, dass er länger kämpfen kann. Bei Jannes hält er die Uhr an, dass er länger predigen kann. So, Wunderwirkung. Ich wünsche mir so sehr, ihr Lieben, dass wir diese Dinge, ich wünsche mir, dass wir sie wieder erleben. Dass wir sie nicht nur in unseren Bibeln lesen oder von irgendwo auf diesem Planeten zu irgendeiner Zeit was davon hören, sondern dass wir sie hier in Karlsruhe sehen und vor allem, dass wir dem Wirken des Heiligen Geistes nicht im Weg stehen. Ganz ehrlich, mit den Leuten heutzutage kannst du nicht mehr diskutieren über den Glauben. Und ich habe da ja gar keinen Bock drauf. Am liebsten würde ich sagen, weißt du was? Komm und sieh. Kommt und schmeckt, wie gütig der Herr ist. Dass einfach kein Zweifel an der Gegenwart Gottes besteht, weil jeder sagt, alright, das kann nur Gott sein. Und ihr Lieben, zum Ende, es geht nicht um Wunder, es geht um Jesus. Aber überall, wo Jesus unterwegs war, passierten Wunder. Für uns sind sie außergewöhnlich und übernatürlich. Für Jesus gehören sie halt dazu. So. Einfach gewöhnlich und natürlich. Und ich wünsche mir, dass wir als Agape-Gemeinde mit einem reifen Charakter unterwegs sind. Dass die Früchte des Heiligen Geistes in uns zur vollen Reife kommen. Und dass wir in den Gaben des Heiligen Geistes, dass wir danach streben und dass wir darin dienen. Um die Gemeinde von Jesus zu stärken und Gott zu ehren. Und man könnte hier schon aufhören. Aber doch noch ein letzter Gedanke zum Schluss. Kevin, du kannst die letzte Folie. Das ist ein Text, der mir heute Morgen sehr, sehr wichtig ist. Deswegen bitte ich dich, dass du nochmal alle Gehirnzellen aktivierst. Paulus schreibt an seinen Menti Timotheus. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Klassischer Paulus, muss erwähnt werden, der die Hände aufgelegt hat. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ist dir schon mal aufgefallen, dass dieser Vers, der so oft zitiert wird, Gott hat es nicht einen Geist der Ängstlichkeit, dass der direkt im Kontext steht mit der Entfaltung von Gaben? Gott schenkt aufgrund seiner Gnade und wir sind angeheißen, die Gaben zur vollen Entfaltung zu bringen. Stell dir vor, du hast die Begabung, Klavier zu spielen. Okay? Dir fällt es leicht, deine 10 Finger zu koordinieren. Du hast ein gutes Rhythmusgefühl. Du hast ein gutes Gehör. Das ist so in dir angelegt. Und dann hast du Geburtstag und jemand schenkt dir ein Klavier. Krasses Geschenk, oder? Und jetzt pass auf, wenn du dich nicht an dein Klavier setzt, um zu üben, und das ist keine Gabe der Prophetie, sondern logische Schlussfolgerung, dann wirst du kein guter Pianist werden. Wenn du nicht übst, wird dieses Klavier verstauben. Genauso wie die Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat. Und ihr Lieben, mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes ist es genauso. Sie sind unverdiente Geschenke. Wir dürfen uns danach ausstrecken, wir dürfen sie auspacken, wir dürfen sie entdecken und wir sollen sie zur Entfaltung bringen, indem wir indem wir üben. Wir sollen darin üben. Und jetzt pass auf. Wenn du übst, wirst du falsche Töne spielen. Okay? Du wirst Fehler machen. Aber das ist kein Problem, denn die Bibel sagt, prüfet und das Gute behaltet. Wenn du Quatsch erzählst, dann ziehen wir das Gute aus der Botschaft raus und den Quatsch legen wir beiseite. Das ist kein Ding so, wir sind eine Familie. Versteht ihr, wie ich meine? Wir dürfen und wir sollen üben. Ich glaube, die große Gefahr ist, wenn wir Angst davor haben, falsche Töne zu spielen. Wenn wir Angst davor haben, falsche Töne zu spielen, werden wir nämlich gar keine Töne spielen. Freunde, mit den Gaben des Heiligen Geistes ist es genauso. Wir dürfen darin üben. Wir dürfen uns ausprobieren. Wir dürfen in den Kleingruppen üben. Wir dürfen einen Gebetsabend üben. Sogar sonntags ist die Möglichkeit dazu da, weil hier sind Älteste, die prüfen. Und üben fängt damit an, dass wir nicht als Zuschauer auf dieser Welt unterwegs sind, sondern wenn wir morgens aus dem Haus gehen, wenn wir in die Kleingruppe gehen, wenn wir zum Gebetsabend gehen, wenn wir durch diese Tür reinlaufen oder am besten noch viel früher, dass wir sagen, Gott, hier bin ich. Mein Leben gehört dir. Und wenn du mich heute Morgen gebrauchen möchtest, ich stehe dir zur Verfügung. Meine Ohren sind weit. Wir müssen damit rechnen, dass Gott zu uns reden möchte. Ich glaube, wir haben oftmals viel zu große Angst davor, etwas Falsches zu tun. Und aus Angst, etwas Falsches zu tun, machen wir gar nichts. Wenn ihr nichts macht, kann ihr nichts falsch machen. Quatsch. Und weißt du, mein Denken hat sich da in letzter Zeit etwas verändert. Seitdem unsere kleine Taya auf der Welt ist. Weißt du, ich wünsche mir für meine Tochter, ich wünsche mir, dass sie Entdeckung macht. Ich wünsche mir, dass sie Abenteuer erlebt. Ich wünsche mir, dass sie in ihren Fähigkeiten wächst. Ich als Vater, ich wünsche mir, dass sie eine starke Persönlichkeit wird. Ich wünsche mir, dass Gott sie gebraucht. Ich wünsche mir, dass sie vorangeht. Und mir ist es lieber, dass sie mit aufgeschlagenen Knien nach Hause kommt, weil sie zu wild war. Oder dass sie ihren Mund aufmacht, auch in der Gefahr hin, etwas zu sagen, was sich nicht geziemt. Als dass sie regungslos zu Hause auf der Couch sitzt und nichts sagt, aus Angst, etwas Falsches zu tun oder etwas Falsches zu sagen. Ihr Lieben, wir müssen verstehen, Gott sieht uns durch die Augen eines liebevollen Vaters. Er steht nicht da so als mit seinem richtenden Blick. Oh, jetzt hat er aber was falsch zitiert. Er steht nicht da, um jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Er wünscht sich so sehr, dass wir unsere Gaben, die er in uns hineingelegt hat, dass wir sie zur vollen Entfaltung bringen. Und dann läuft mal was schief zwischendrin. So what? Also ich hab für mich die Entscheidung getroffen. Ich bin lieber mit Leidenschaft und Eifer für Gott unterwegs. In der Gefahr hin, einen falschen Ton zu spielen. In der Gefahr hin, etwas zu tun, was zu schnell ist. Was ich übrigens oft tue. Ich bin zu schnell. In der Gefahr hin, etwas zu sagen, was irgendjemand vor den Kopf stößt. Als regungslos auf dem Stuhl zu sitzen, aus Angst, Fehler zu machen. Lasst uns mit Leidenschaft und Eifer für Gott unterwegs sein. Und wir sind hier als Familie und wir prüfen und das Gute behalten wir. Aus diesem Grund, und das Team kann nach vorne kommen, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat dir nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen.